Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Gottesdienst. Ich will noch ein paar Sätze vorausschicken von dem, was in den vergangenen Wochen so gelaufen ist. Zum Beispiel haben einige schon bemerkt, dass ich eine andere Brille habe. Das hat mit dem ersten Ereignis zu tun. Wir durften an dem Jubiläum von Wort des Lebens teilnehmen. Ein Jugendmissionswerk, 50 Jahre WDL. Und dort haben wir sehr viele Bekannte getroffen und begrüßt. Unter anderem war auch Oswald Hahn dort, ein anderer Kanterner Bürger. Christa hat dort geistliche Wurzeln in diesem Missionswerk. Sie hat dort Orientierung im Glauben bekommen und tiefgehende Erfahrungen gemacht. Und deshalb sind wir dorthin zum Jubiläum gefahren. Und bei den vielen Begrüßungen haben wir auch unserem Bibelschuldirektor, für den Christa auch mal gearbeitet hat, getroffen. Und ich denke, an einem Tag habe ich sicher 30 Leute in Arm genommen und begrüßt. Und dabei ist meine Lesebrille immer mehr verbogen worden. Und ich habe den technischen falschen Fehler gemacht. Ich habe das zurückgebogen und dann hatte ich zwei Teile. Das ist der erste Grund, warum ich eine andere Ersatzbrille habe. Die richtige ist schon in Bestellung gegeben. Und der zweite Grund, es war eine tolle Sache mit Gudrun, die in Starnberg wohnt, gewesen zu sein. Sie lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Sie ist hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen. Gudrun Carstens, die Freundin von der Edith, ist ja bekannt hier. Und sie lässt euch alle ganz, ganz herzlich grüßen. Nach dieser Tagung sind wir dann nach Augsburg gefahren, haben dort das Gebetshaus besucht. 2 Stunden waren wir dort, haben einfach mit den Leuten dort gebetet und das mal kennengelernt. Und dann ging es nach Neu-Ulm zum nächsten großen Ereignis. Unser 5. Enkelkind ist geboren, der Milan Luca. Er war schon einige Tage alt. Wir durften ihn sehen und kennenlernen und dort mithelfen. Und Christian und Christine lassen auch die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Und auch dazu wäre noch zu sagen, um den Schwenk zu diesem Thema zu bekommen, Wahrheit. Christian und Christine waren immer unterrichtet, es wird ein Mädchen werden. Aber schlussendlich kam dann die Wahrheit doch raus auf den Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein Junge und sie haben sich eine Woche Zeit genommen, den Namen dann zu bestimmen. Es war eine schöne Zeit, auch Christine und Christian, und lassen euch alle ganz herzlich grüßen. Sie sind ja hier als Freunde mit der Gemeinde sehr, sehr verbunden, auch durch uns als Eltern. Ja, und dieses Thema der Predigt heute, ehrlich, währt am längsten. Es geht mir darum, weil das mein tägliches Geschäft ist in der Seelsorge, da geht es um das Ehrlichwerden. Und vielleicht haben schon einige gedacht, ja, warum will der heute an diesem Sonntag, an diesem beschaulichen Sonntag mit Sonnenschein über so ein ernstes Thema nachdenken? Es ist doch schon lange her, dass man mal nicht ehrlich war. Man hat als Kind hin und wieder geflunkert, ist dann noch damals noch rot geworden. Aber warum muss man überhaupt darüber nachdenken? Und ich würde behaupten, es ist sehr, sehr schwer, ehrlich und wahrhaftig zu leben. Ehrlich werden, gibt es das überhaupt in einer verlogenen Gesellschaft? Was geht uns da alles durch den Kopf? Auch diejenigen, die schon 40 Jahre Heiligungsleben auf dem Buckel haben, denen rutscht sicher immer wieder mal auch eine Lüge heraus. Es ist auch tatsächlich so, in gewissen Situationen verstellen wir uns manchmal und geben wir uns nicht so, wie wir sind und leben möchten. Dieses Thema, ehrlich wert am längsten, ist ein Beziehungsthema. Das wird auch im 8. Gebot klar und deutlich, wo es heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. 2. Mose 20, Vers 16. Das heißt, wir sollen keine Unwahrheit sagen in Bezug auf andere und auch auf uns selber. Wir sollen keine Aussagen von uns geben, die Schaden auslösen. Und der Paulus schreibt in Epheser Kapitel 4, Vers 15, sondern seid wahrhaftig in der Liebe und lasset uns heranwachsen in allen Dingen zu Jesus Christus hin, der das Haupt der Gemeinde ist. Das heißt, wenn es darum geht, ehrlich zu werden, in Wahrheit zu leben, sollen wir uns an Jesus Christus orientieren. Wir sollen christusförmig leben. Und Paulus schreibt dann noch in Vers 25, Epheser Kapitel 4, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Mit anderen Worten, die Gemeinde hat das nötig, das zu hören, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Es ist ein brandaktuelles Thema für uns als Gemeinde, als Christen. Und es wird dann argumentiert, dass Christen Glieder eines Leibes sind. Deshalb sollen sie die Lüge ablegen. Das ist die Begründung dafür, warum wir die Wahrheit reden sollen. Wir sind Glieder eines Leibes. Wir gehören zu dem einen Leib und dieser eine Leib gehört Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Das heißt, wenn ich in Lüge lebe, dann trenne ich mich von Jesus und auch von den anderen. Wenn ich mich selbst belüge, als hätte ich keine Sünde, dann trenne ich mich, dann hält mich diese Lüge gefangen. Mir sind zu diesem Thema 4 Punkte eingefallen, die ich kurz und knapp behandeln möchte. Der erste Punkt ist eine Frage, ist der Ehrliche wirklich der Dumme? Es gibt ein Buch zu diesem Thema, das ich zur Hälfte mal gelesen habe, hat mich aber sehr angesprochen von diesem ARD-Korrespondenten. Aber mir ist etwas anders eingefallen für diese Einleitung. In den 90er Jahren haben die Prinzen dieses Lied geschrieben. Man kann es fast vergessen, aber ich sage es trotzdem. Es ist kein schöner Text und dennoch ein paar Sätze dazu. Es heißt dort immer wieder, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Du musst gemein sein in dieser Welt, so richtig gemein sein. Denn willst du ehrlich durch dieses Leben gehen, ehrlich, kriegst du einen Antritt, sehr gefährlich als Dankeschön. So heißt es immer wieder in diesem Lied. Ich erspare uns auch den weiteren Text. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, denn der Ehrliche, der ist manchmal der Dumme, der ist der Depp, der kriegt eine hinten drauf geschossen. Und wenn man mal genau hinschaut, stimmt das auch ein Stück weit. Wir haben auch sicherlich Erfahrungen in der Schule gemacht. Wenn zum Beispiel der Lehrer gefragt hat, wer war das? Und der Mann war dann so ehrlich und hat es zugegeben, hat gestreckt und dann hieß es, eine Stunde länger bleiben. Das Ehrlichsein hat sich also nicht gelohnt. Der Ehrliche ist wirklich manchmal der Dumme. Noch ein Beispiel aus meiner Schulzeit. Im Treppenhaus der Schule, ich hatte immer Mühe mit der Tinte und Füller. Ich hatte immer von Tinten verschmierte Hände und bin dann ans Geländer im Treppenhaus gekommen und habe da was verschmiert. Und der Hausmeister der Schule hat einige gefragt, wer war das? Und ich habe mich auch ganz fein und demütig gemeldet und habe dann eine gescheuert bekommen. Ich habe es verschmiert und der Ehrliche ist wirklich der Dumme. Mit solchen Erlebnissen wird man mit der Zeit ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit der Wahrheit, im Umgang mit einem ehrlichen Leben. Man entwickelt so Strategien, weil man nicht die Wahrheit frei heraussagen möchte. Ich weiß auch nicht, ob ihr solche Leute kennt, die das hinkriegen, die immer so diplomatisch reden können, also die Wahrheit auch so verpacken können, dass man einerseits in einem guten Licht dasteht und andererseits keinem auffällt, dass das alles nicht so auffällt. Das ist auch eine schwierige Version der Kommunikation. Und dann gibt es Leute, so wie ich, auch das ist manchmal schwierig, das ist auch nicht so einfach, die sagen, was sie denken und die sagen die Wahrheit manchmal frei heraus und das kommt dann manchmal auch nicht so gut raus, dass dann irgendwann wieder eine Retourkutsche zurückkommt. Ist der Ehrliche wirklich der Dumme? Manchmal meine ich schon. Aber die Frage ist, was würde in unserer Gesellschaft alles zusammenbrechen, wenn wir wirklich mal ehrlich wären, wenn die Institutionen ehrlich wären, wenn die Aktienbesitzer ehrlich sagen würden, wie es um die Aktien stehen würde, oder die Betreiber der Firmen, wie es ehrlich um ihre Firma steht, da würde doch einiges zusammenbrechen. Oder bei den Finanzämtern oder die Politiker, die Parteien, wenn die alles auf den Tisch bringen würden, oder Systeme, in denen wir leben. Was würde alles passieren, wenn die Menschen in ganz hoher Verantwortung ehrlich wären, auch wenn Versicherungsvertreter ehrlich wären, wenn Gebrauchtwagenhändler ehrlich wären? Wir haben uns da auch schon mal vertan vor Jahren. Und wenn die Finanzberater alle ehrlich wären, was würde da alles mal zusammenbrechen? Ich habe hier ein Zitat von einem Wirtschaftswissenschaftler. Er sagt, und er hat recht, der ehrliche Umgang mit Kunden und Mitarbeitern steigern die Umsätze in einem Betrieb. Längerfristig zahlt sich Ehrlichkeit für jedes Unternehmen aus. Längerfristig zahlt sich Ehrlichkeit für jedes Unternehmen aus. Ja, der Ehrliche ist der Dumme, weil er seine Steuererklärung so macht, wie das Gesetz es möchte, und entsprechend dann weniger Knete dabei herauskommt. Der Ehrliche ist der Dumme, weil er den BAföG-Antrag ganz korrekt ausfüllt und es kommt dann monatlich etwas weniger raus. Der Ehrliche ist manchmal der Dumme, weil er sich bei der GEZ oder bei den ARD-Gebührenordnungen anmeldet. Oder auch der Ehrliche ist der Dumme, weil man einen Versicherungsbetrug macht und falsche Angaben macht, nachdem man den Schaden in der Wohnung oder mit dem Auto selber verursacht hat und dann doch das Geld wieder rausbekommt. Der Ehrliche ist der Dumme, auch wenn es zunächst zum eigenen Nachteil so aussieht. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Und da habe ich ein Zitat: Lügen haben kurze Beine. Das erste war also, der Ehrliche ist der Dumme. Kommen wir für uns selber zu unseren Antworten. Jetzt zweitens, Lügen haben kurze Beine. Ich lese eine Definition aus dem Internet vor, von Wikipedia, über den Begriff Lüge. Ich glaube nicht immer alles, was dort steht, aber ich lese es jetzt trotzdem mal vor. Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sprecher, der Lügner weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass der oder die Hörer sie trotzdem glauben. Dies geschieht meistens, um einen Vorteil zu erlangen, aber auch um einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu verdecken, um so Kritik oder Strafe zu entgehen. Gelogen wird aber auch aus Höflichkeit oder zum Schutz anderer Person. Also mindestens das mit der Lüge aus Höflichkeit kennen wir mit Sicherheit auch schon. Einige Beispielsätze: Ach, wie schön ist eure Wohnung eingerichtet, und in Wirklichkeit ist es doch nicht der eigene Geschmack. Oder man ist zum Essen bei Leuten eingeladen und sagt, ach, das Essen schmeckt super und es stimmt doch nicht so, diese Krabbensuppe kriegt man kaum runter. Und man sagt, aus Höflichkeit schmeckt super. Kennen wir solche Beispiele? Es ist übrigens noch ein schreckliches Wort, Lüge aus Höflichkeit, Höflichkeitslüge. Aber das gibt es tatsächlich. Es geht ja darum, dass wir uns selber auf uns schauen und mal überlegen, wie wir das für uns so machen, was das Richtige so für uns wäre. Im Grunde genommen, zu diesen Gedanken sollen wir halt die Wahrheit in Liebe auch sagen. Zuerst in Liebe die Wahrheit sagen. Lügen haben kurze Beine. Was wird mit diesem Sprichwort ausgesagt? Das heißt, Lügen bleiben immer ganz nah an uns dran. Sie verfolgen uns sozusagen, sie sitzen uns im Nacken, die Lügen. Sie holen uns immer wieder ein, sie bleiben nicht auf einem Abstand, sie rücken uns immer wieder auf den Pelz. Sie überraschen uns sozusagen, sie überholen uns, und irgendwann dann entsteht mal ein Gestrick aus Lügen. Und wer schon einmal in so einer Situation war, der weiß, wie das ist. Es fängt mit einer kleinen Lüge an, dann muss man nochmals lügen und nochmals und dann ändert man wieder die Erklärungen, sehr, sehr stressvoll und dann erweitert man und muss sich die ganzen erfundenen Erklärungen wieder merken, dass das irgendwie immer noch passt, damit die Leute das immer noch glauben und das wird mit der Zeit ganz, ganz schön kompliziert mit den Lügen. Und warum lügen denn Leute überhaupt? Weil sie denken, einen Vorteil dadurch zu bekommen oder um irgendwelche Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Lügen haben kurze Beine, das bringt alles nichts. Auch wenn man an der Kinokasse vorgibt, dass man Student ist und zahlt dann doch ein bisschen weniger, das ist alles, was doch nicht weiterbringt. Manchmal will man auch Menschen manipulieren, durch Lügen, durch Übertreibungen. Man erzählt, wie schlecht es einem geht und übertreibt die Krankheitsgeschichte mit dem Ziel, unbewusstes Ziel, Zuwendung zu bekommen oder praktische Hilfe von anderen zu erlangen, um damit irgendwie Mitleid zu erregen. Wir haben das früher auch erlebt. Während meiner Bibelschulzeit habe ich ein Bibelkreis mit jemand anderem begonnen in Bethel, Bielefeld, in diesem Haus, wo Obdachlose sind und dort haben wir Bibelkreis gemacht und man muss dazu sagen, diese Leute haben gelogen, dass sich die Balken bogen, die Obdachlosen. Was haben die schon alles erlebt? Und am Anfang war ich noch fasziniert von diesen Geschichten, die sie erzählt haben. Der eine hat ein Hochschulstudium gemacht, und er war verheiratet und er war reich, scheinbar Millionär und hat alles verloren. Und jetzt hat er überhaupt nichts, nur noch so ein paar alte, abgefetzten Kleider auf dem Leib. Und 2 Wochen später bin ich mit einem anderen Bibelschulteam dorthin gekommen und ich habe gemerkt, die gleiche Person, die erzählt eine ganz andere Geschichte meinen Freunden. Es war ein komplett anderes Leben, das heißt, sie haben so gelogen, bis wir dann sie endlich mitnahmen zur Pommesbude, bis sich unser Herz erweicht hat. Menschen werden von Lügen letztlich immer wieder eingeholt und auch überführt werden. Übrigens, in Lügengeschichten zu leben, ist viel, viel anstrengender als in der Wahrheit zu leben. Das werde ich dann am Schluss sagen. Auch Menschen, die in Süchte verstrickt sind, die tun sich sehr, sehr schwer damit, mit der Wahrheit. Sie versuchen immer wieder zu erklären und andere Versionen zu erzählen, dass die Wahrheit absolut nicht ans Licht kommt. Beziehungen werden durch Lügen gefährdet. Eine Beziehung wird durch Lüge gefährdet. Jetzt haben wir ja in der Gemeinde nicht Obdachlose, aber das Prinzip für uns ist permanentes Lügen gefährdet eine Gemeinschaft. Das können die Ehepaare bezeugen, wo einer die Ehe gebrochen hat, es abgestritten hat. Und wenn einer fremdgegangen ist, leidet die Gemeinschaft und man streitet zu Hause und beschießt sich gegenseitig. Und wenn das nicht geklärt wird, beäugt man sich ab dem Zeitpunkt immer wieder misstrauisch. Die Gemeinschaft leidet permanent unter Lügen, die nicht bekannt werden. Falsches Reden macht Gemeinschaften kaputt, in der Ehe, in der Gemeinde, auch an den Arbeitsstellen, Arbeitsbeziehungen. Vielleicht hat selber mal jemand erlebt, dass er Opfer einer Unwahrheitskampagne geworden ist. Ich persönlich habe das nicht erlebt, aber dass dann einer sehr schnell in der Gemeinde ins Abseits gerät. Und wie schwer ist es auch, eine Unwahrheit wieder zurückzunehmen, nachdem man Schaden angerichtet hat durch das, was falsch gestreut wurde über einen Bruder und einer Schwester in der Gemeinde. Das ist nicht einfach, das zurückzunehmen. Leider passieren diese Dinge auch unter Christen. Mobbing gibt es nicht nur an Arbeitsstellen in der Welt draußen, manchmal gibt es auch in Gemeinden. Ich möchte übrigens die Gemeinde nicht schlecht reden, denn Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der, der die Gemeinde ja reinigt, aber diese Dinge passieren auch in den Gemeinden manchmal, dass man Leute nicht mag und dann nicht beachtet Und dass man irgendwas Negatives streut, das muss nur was Kleines sein und der andere macht eine größere Geschichte draus. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, heißt, beteilige dich nie an Vermutungen und Spekulationen in der Gemeinde und mach nicht den Ruf anderer Menschen kaputt. So wie Unwahrheit und übles Gerede die Gemeinschaft zerstört, so will die Wahrheit, das wahrhaftige Reden, will eine Gemeinschaft auch schützen. Ich glaube, wir brauchen diesen Schutzraum des wahrhaftigen Lebens in der Gemeinde. Deshalb muss ja auch Seelsorge absolut unter der Schweigepflicht stehen. Sonst kann man alles, was mit Seelsorge und Lebensberatung zu tun hat, absolut vergessen. Die Leute, die etwas sagen, auch hier in der Prästation sagen, müssen sicher sein, dass das nicht rausgetragen wird. Die Gemeinde braucht den Schutzraum der Wahrheit, dass Leute sagen können, was sie wollen, und es wird nicht weiter getragen und breit getreten. Und eine Beziehung kann nur wachsen, wo man ehrlich, wahrhaftig und authentisch miteinander lebt. In der Ehe ist das so wichtig für das Vertrauensverhältnis, dass man sich wirklich aufeinander verlassen kann, dass man auch den Worten des anderen Glauben schenken kann und nicht immer überlegt, hat er, hat sie jetzt gelogen, stimmt es wirklich? Auch einander an der Nase herumführen und Heimlichkeiten, das würde Beziehungen mit der Zeit gefährden. Lügen haben kurze Beine und Lügen holen uns ein und Lügen zerstören Beziehungen. Und drittens, ich hätte auch hier noch ein Beispiel drin, aber das könnt ihr selber nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 10. In Ananias und Sapphira haben den Heiligen Geist belogen und sie sind sehr, sehr schnell davon eingeholt worden, weil sie ihr Grundstück verkauft haben und so den Anschein gegeben haben, dass sie das alles der Gemeinde geben, und es hat eben nicht gestimmt und dann sind sie tot umgefallen. Wie gut, dass Gott heute nicht so handelt, dann wären es noch weniger in den Gemeinden. Lügen haben kurze Beine. Wir wollen das ehrlich nehmen. Und drittens ist sehr, sehr wichtig, Jesus Christus und die Lüge passen einfach nicht zusammen. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist absolut die Wahrheit. Und in Johannes 8, Vers 32 schreibt der Apostel, ihr werdet die Wahrheit, Jesus, erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Johannes 8, Vers 44 steht, der Teufel ist der Vater aller Lüge. Wer so in Lügen gefangen ist, der wird letztlich vom Teufel geritten. Und Jesus ist der Einzige, der das durchbrechen kann. Ja, und wenn ich jetzt in einer Situation bin, dann muss ich mich selber fragen, warum nicht ehrlich antworten auf diese Frage? Wie geht's dir? Ich darf doch ehrlich sagen, wie es mir geht. Ich muss nicht jedes Detail sagen, aber das, was ich sage, muss der Wahrheit entsprechen. Es muss stimmen. Ich muss auch keinen 2-Stunden-Roman dem anderen erzählen auf die Frage, wie geht's dir, dass er dann am Ende schon gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich geht. Jesus und die Lüge und die Übertreibung passen nicht zusammen. Auf wen lasse ich mich ein, wenn ich lüge? Ich lasse mich auf den Teufel ein. Und der passt nicht zu Jesus. Das ist so, als ob Jesus mir in die Augen schaut und fragt, hast du mich lieb, Gerhard Rupp? Und ich merke, Lüge und Jesus, das passt nicht zusammen. Ich kann nicht Jesus lieben und gleichzeitig in der Lüge gefangen sein. Ich kann nicht mit Lügen weiterleben und zu Jesus sagen, ja, ich hab dich lieb. Das ist eben auch der Grund, warum Paulus schreibt, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Es geht um das Ablegen dieser Dinge, um das Bekennen der Lüge. Jetzt wäre es auch mal schön, dass man diese Lüge ablegen könnte wie einen abgetragenen Mantel. Man entscheidet sich, okay, ab heute lüge ich nicht mehr, Das sind manchmal solche Vorsätze zum Jahresbeginn. Oder ab heute rede ich nur noch die Wahrheit. Gesegnet sei ein jeder, der das eine Woche durchhält. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie lange das dauert, bis man die Gewohnheit, schnell zu lügen oder schnell zu reagieren und sich schnell aus der Affäre zu stellen, bis man das wirklich mal ablegen kann. Das ist ein Prozess. Und deshalb würde ich sagen, das Leben, das authentische Leben, geht ja nur im Üben. Und wir haben Übungsfelder in unserem Alltag. Das ist die Familie, das ist die Gemeinde, das sind die beruflichen Beziehungen. Dort können wir authentisch leben lernen. Wir alle haben manchmal nämlich Minderwertigkeitsgefühle und es gibt Bereiche, wo wir uns selber nicht mögen. Und da, wo das, was wir uns selber nicht mögen, ich bin zu langsam, ich bin zu unattraktiv, zu kompliziert, zu ängstlich, wo das mit Selbstwert verknüpft ist, da beginnen wir dann diese Schwächen zu verheimlichen. Und um vor den anderen trotzdem was zu gelten in der Familie und Gemeinde, fangen wir dann an, Dinge unter den Teppich zu kehren. Wir machen auf starken Christ, aber in Wirklichkeit sind wir inkompetente, schwache Christen, jämmerliche Typen und leben etwas, was wir in Wirklichkeit nicht sind. Ein Beispiel dazu aus dem Beruflichen, eine Pfarramtssekretärin kommt mit dem neuen Betriebssystem in ihrem Computer nicht klar. Eine Geschichte, die schon über 10 Jahre alt ist, die ich erzählen darf. Sie kommt damit einfach nicht klar und sie hat ihrem Chef, der ja Pfarrer ist, immer wieder gelogen und gesagt, ich kriege das schon, ich verstehe schon dieses Windows-Programm. Aber mit der Zeit wurde das eine Riesenspannung für sie. Sie bekam schlaflose Nächte und hat dann noch an den Abenden im Büro bis Mitternacht probiert, um damit klarzukommen. Und sie lebte in diesem Zerreiß, etwas am nächsten Morgen wieder tun zu müssen. Aber sie hat es nie gelernt, hat den Eindruck hinterlassen, dass sie es kann. Und anstatt jetzt dazu zu stehen und darüber zu sprechen, verschwieg sie ihre Not und wurde depressiv. Wer so tut, als ob er über den Dingen steht, der vermittelt den anderen eine Souveränität, die in Wirklichkeit nicht da ist. Und das ist unehrlich. Stark leben, als Unwissender leben, aber im Grunde genommen das zu verstärken, das zu verbergen, das macht krank und einsam. Auch in der Familie ehrlich werden, wenn Väter und Mütter gegenüber den Kindern, die Teenager sind, ihre Fehler und Versagen nicht zugeben, verliert man mit der Zeit die Achtung der eigenen Kinder, die einem ja schon lange durchschauen. Einem Kind bis zum 5. Jahr kann man die Sachen noch verstecken, aber wenn die Kinder Teenager werden, die merken schon längst, ihre christlichen Eltern sind doch nicht ganz so christlich, wie sie es am Sonntag in der Gemeinde vorgeben. Sie merken auch, dass sie nicht so heilig sind. Man wird letztlich auch durchschaut in der eigenen Familie von Teenager-Kindern. Das ist gut, dass es solche gibt. Die sind manchmal knallhart und glasklar. Aber dazu stehen, dass man wirklich versagt hat in der Familie, wenn man irgendwas vorgegeben hat und sagt, nein, ich war es nicht. Aber dazu stehen, das schafft dann Freiheit und Befreiung, wenn man die Wahrheit aussprechen kann und auch mal zu Hause sagen kann, tut mir leid, ich habe da lieblos gehandelt und reagiert. Kannst du mir das verzeihen? Das fördert dann den Respekt der eigenen Kinder, wenn man sich auch bei ihnen entschuldigen kann. Sehr, sehr wichtig, das ist ja Gemeinde konkret, sich auch bei den Kindern zu entschuldigen und zu den Fehlern und Schwächen zu stehen. Wir brauchen uns nicht heiliger geben, als wir in Wirklichkeit sind. Kinder durchschauen uns, Jesus Christus durchschaut uns sowieso. Das richtet sich jetzt an die Erwachsenen, was ich gerade sage. Und jeder hat in seinem Lebensalter seine ureigene Aufgabe. Denn meine Erfahrung ist, wer zu seinen Schwächen steht, der wird eher respektiert. Das sieht man dann in der Familie als Stärke, wenn jemand zu seiner Schwäche steht. Und das sieht man nicht als Schwäche. Schwäche, die nämlich zugegeben werden im Familienbund, das sind dann in der Regel Stärken und das schafft dann Achtung und Respekt. Sonst sagen die Kinder, ach, da ist der Papa oder die Mama so eigen, da lasse ich sie am liebsten in Ruhe. Aber wenn Eltern auch zu ihren Fehlern und Schwächen und unperfekten Dasein stehen, ist es sehr, sehr wichtig. Paulus übrigens schreibt viel von seinen Schwächen. Auf seinen Missionsreisen schreibt er, dass er Angst hatte, dass er verzweifelt war, dass er traurig war, dass er umkämpft war. Sehr, sehr authentisch lebte Paulus. Und der vierte und Schlussgedanke, die Wahrheit macht frei, deshalb ehrlich werden, einfach wahr werden, echt werden, so wie auch Jesus, der kämpfte im Garten Gethsemane. Er hat das nicht so ganz für sich gemacht. Er hat gekämpft und hat die Jünger gebeten, könnt ihr mit mir wachen? Er, der Sohn Gottes, der wollte das nicht alleine durchstehen. Er wollte die Jünger um Beistand bitten. Das war sehr, sehr authentisch. Das ist wahrhaftiges Leben. Jesus war dort ganz Mensch im Garten Gethsemane, als er wusste, es wird bald das Kreuz kommen. Die werden mich bald abführen, diese Römer. Jesus ist die Wahrheit. Dieses Lied, Gnade und Wahrheit, habe ich sehr gern von Albert Frey. Darin heißt es, Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit hinein. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. In diesem Text wird deutlich, weil Jesus uns gut kennt, brauchen wir vor ihm nichts verstecken, auch keine Angst haben vor Jesus. Wir dürfen in der Wahrheit leben, wir dürfen total authentisch sein. Wir brauchen nicht alles sagen, aber alles, was wir sagen, muss stimmen. Wir dürfen aufrichtig leben, denn Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen. Gelingendes Leben hat mit Ehrlichsein, mit wahrhaftigem Leben auch zu tun. Das gilt in besonderer Weise für die Ehen, die kleinste Zelle der Gemeinde, dass wir dort wahrhaftig sind. Und es hat ein bisschen gedauert, auch in unserer Ehe, bis wir mal die Wahrheit des anderen ausgehalten haben. Aber das ist dann so befreiend, dass man darüber sprechen kann, dass der andere manchmal ganz andere Sichten hat von diesen Dingen, was man als Christ darf oder nicht und vermeiden sollte. Wir haben das alles durchgekaut, ganz offen und ehrlich. Das ist so, so wichtig. Und wir versuchen offen über unsere Schwachheiten zu reden und nichts unter den Teppich zu kehren. Ehrlich werden fängt auch noch in der Beziehung zu sich selbst an. Da müssen wir auch selber überlegen, welche Lüge glaube ich, zum Beispiel eine Lüge über uns selber, was uns mal andere gesagt haben oder was uns mal gesagt wurde, diesen Schuh, den wir uns selber angezogen haben, bist du blöd, aus dir wird nichts, dieser Schuh stimmt aus Gottes Sicht überhaupt nicht. Also wenn jemand denkt, er sei nichts wert, ist das eine ganz, ganz große Lüge, die der Teufel eingestreut hat. Denn jeder Mensch ist wertvoll in Gottes Augen. Und jeder Mensch wird von Jesus Christus geliebt. Und für jeden Menschen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Das ist die Wahrheit. Auch für dich und mich ist Jesus gestorben, weil er dich liebt, weil du ihm so viel wert bist. Und ich komme zum Schluss. Wahrhaftig leben lernen ist viel, viel einfacher, als in Lügennetzen gefangen zu bleiben. Die Lüge fesselt und bindet, aber Jesus befreit von diesen Fesseln. Die Freiheit fängt damit an, dass ich ehrlich werde vor Gott, dass ich ihm ehrlich sage, wo ich gelogen habe, dass ich die Karten auf den Tisch lege, dass ich sage, wo ich Halbwahrheiten rausgebracht habe, wo ich mir einen Vorteil dadurch versprochen habe, wo ich dann auch wieder die Dinge in Ordnung bringe, wo ich dann Dinge vor Gott bekenne und auch bereit bin, hinterher das wieder richtig zu stellen. Ehrlich werden vor Gott, vor Menschen und vor mir selbst und in der Gemeinschaft mit Gott auch Sünde bekennen. Dass wir uns heute besinnen auf seine Güte, wir brauchen ja nicht mit einer Last nach Hause gehen, dass wir uns heute besinnen auf seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Wahrheit und seine Liebe, die uns allen gilt, und auch seine Vergebung. Diese Reinigung von Gott, Vergebung zu bekommen, die ist wie so eine Dusche am Morgen, sie erfrischt. Und das Ergebnis nach dieser Dusche ist klar. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, denn ehrlich währt am längsten. Wir wollen gemeinsam dieses Lied dann singen, Gnade und Wahrheit von Albert Frey. Es wird hier gleich erscheinen und wir lassen eine halbe Minute es an und Christa wird in einer halben Minute dann mit der Melodie beginnen und dann singen wir das, dass wir diese Gedanken auch mit in die neue Woche hineinnehmen können, die Gedanken der Predigt und die Gedanken aus diesem Lied zur Erbauung und zur Hilfe zu einem ehrlichen, authentischen Leben. Gott segne euch auch diese Woche.